Ja, es ist kostbar, Zeugnis davon zu geben, vor der Welt, aber auch vor der Gemeinde. Wir proklamieren das auch hier, was der Herr Wunderbares getan hat. Und das ist sehr kostbar, dieser neue Bund. Ich lese ein sehr kostbares Buch von Watchman Nee über den neuen Bund, habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Und da kommt unter anderem auch die Kostbarkeit, den Herrn zu kennen. Was bedeutet es, den Herrn zu kennen? Und da gibt es ja auch verschiedene Aspekte dabei. Zum einen erkennen wir seine Wege, er zeigt uns Dinge. Wir erkennen, was er getan hat, wir sehen seine Werke und so. Aber es gibt noch einen dritten Punkt und der ist der kostbarste von allen. Und das ist ein inneres, ein intuitives Erkennen. Und das eine ist, dass wir erkennen, was der Herr uns zeigt, was er zu uns spricht, was wir sehen und dass wir den Herrn da drin sehen, in der Schöpfung zum Beispiel. Aber das viel Schönere und Großartige ist, dass wir ihn innerlich auf eine Weise kennen können. Das gab es früher nicht und in keinster Weise. Und das ist im Prinzip wie wenn, also wenn zwei Menschen sich lieben, dann brauchen die sich nur anschauen. Denn er weiß genau, was der andere denkt. Er weiß, der eine weiß sofort, was der andere mag, was ihm Freude macht, was ihm keine Freude macht. Und so eine Beziehung mit dem Herrn zu haben, dass man manchmal nicht mal mehr fragen muss, sondern wenn man den Herrn anschaut, schon gleich weiß, was eigentlich die Antwort ist, das ist eine extrem kostbare Beziehung. Und da will der Herr uns reinbringen, in so eine Beziehung. Da muss man manchmal gar nicht mehr viel fragen. Oh, Herr Jesus, ja, wir müssen ihn sehr loben. Er hat Frieden geschaffen zwischen ihm und uns, zwischen uns. Und er hat eine Einheit geschaffen, die Welt nicht kennt. Und das ist sehr, sehr kostbar. Wir müssen über alles diese Einheit auch schätzen und vor allem fördern in allen Dingen. Ich war gestern in einem Konzert, das war wunderschön und ich habe die ganzen Instrumente sehr geschätzt, wie die Geigen eine ganz wunderbare Melodie spielen. Plötzlich kommen die Celli und machen einen ganz tollen, warmen Klang und die Kontrabasse haben so einen ganz tollen Teppich unter alles gelegt. Und es war sehr kostbar. Ich musste plötzlich an den Herrn denken und an die Gemeinde, weil ich dachte, so ist die Gemeinde. Das ganze Ding war deswegen kostbar, weil alle zusammen gespielt haben. Und das ist nicht so, dass jeder das Gleiche tut, aber es gibt viele, die auch dasselbe tun. Es gibt ganz viele Violinisten zum Beispiel. Es gab aber nur einen Schlagzeuger. Wären es 5 Schlagzeuger, da wären es viel zu viel gewesen. Es wäre nicht gut gewesen. Wenn aber nur eine Geige gewesen wäre, hätten wir sie gar nicht gehört. Das wäre auch nicht gut. Es war perfekt so, wie es war. Und so hat der Herr den Leib aufgestellt. Er weiß ganz genau, wer welche Aufgabe hat. Aber das Wichtige ist, dass wir diese Einheit bewahren. Die haben alle in Einheit gespielt. Wenn nur einer ein anderes Stück gespielt hätte, wäre der ganze Klang da kaputt gewesen. Und wenn wir Unfrieden haben, wenn irgendwas zwischen Geschwistern ist, dann ist es so, wie wenn einer ein anderes Stück spielt. Das ist für den Herrn keine schöne Musik. Ich musste auch wieder an die Mutter denken, die wir hier hatten, die bezeugt hat, dass sie von beiden Kindern, von ihren beiden Töchtern einen Blumenstrauß bekommen hat zum Muttertag. Und sie konnte sich nicht drüber freuen, weil die Töchter nicht im Frieden waren miteinander. Und so ist es für den Herrn, und das müssen wir uns in Bewusstsein haben. Diese kostbare Einheit, die er uns gegeben hat, die müssen wir mit allem fördern. Und wenn irgendwas diese Einheit stört, dann muss das ans Licht und muss rauskommen. Und der Herr hat diesen Tisch uns gegeben, auch als Zeugnis für diese Einheit. Das hat alles der Herr gemacht, diese Beziehung zu ihm, diese Beziehung untereinander, diese Einheit, dieses kostbare Miteinander, das alles übertrifft, was es überhaupt nur gibt. Wir können nicht genug loben.
Ja, die Gemeinde ist seine Braut, für die er alles gab. Sie ist sein Schatz, seine Freude, sein Gewinn. Herr, schreib dies dein Geheimnis in unseren Sinn. Ja, lob den Herrn. Wer kann die Herrlichkeit der Gemeinde beschreiben? Sie ist in Gottes Herzen alle Zeit. Lob den Herrn. 628.
wollen wir mal die Verse zusammenlesen. Römer 12, 1 bis 2.
Ich habe euch nun, Brüder, durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und macht euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werde umgewandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Korinther, Kapitel 5, Vers 9 bis 10.
Einer von mir braucht darum, wir seien dabei oder nicht, dass wir ihm wohlgefallen, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder den Lohn empfängt für das, was er durch den Leib getan hat. Es sei gut oder böse.
Wir wollen noch ein wenig weiter darüber Gemeinschaft haben, wie wir dem Herrn dienen können. Und ich möchte gerne den Römer 12 heute zunehmen aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, weil ich finde, dass diese Kombination, wie es hier steht, lebendig und heilig, unseren Dienst ganz gut kategorisiert oder beschreibt. Und Römer 12, Vers 1 sagt es ja auch, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und davor sagt er, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer. Also der Herr, er möchte gerne etwas, was lebendig und heilig ist. Und es ist sehr schön, weil manchmal scheint es ein bisschen gegensätzlich zu sein. Gell? Manchmal hat man den Eindruck, was heilig ist, ja, das hat man vielleicht die Sorge, es könnte so ein bisschen nicht mehr so lebendig sein, es könnte vielleicht ein bisschen streng sein oder es könnte ein bisschen zu geradlinig sein. Aber hier sehen wir, es ist heilig und lebendig. Oder umgekehrt denken wir manchmal, wenn wir von Leben reden, ja, es ist so lebendig, es ist so überschwänglich, aber die Heiligkeit, die ist schon davon. Aber auch das sehen wir im Wort, dass es so zusammenhängt, dass es Hand in Hand geht, lebendig und heilig sein. Und ich wollte auch noch mal an einen Vers oder ein Wort erinnern vom letzten Sonntag. Da war die Rede von Buße zum Leben. Und ich finde, das ist sehr schön, dass in der Bibel die Buße so positiv besetzt ist. Gell? Buße klingt vielleicht auch religiös besetzt, nach einem Büßergewand oder nach auch nach etwas Totem, Dunklem, was man eigentlich nicht so gern möchte. Aber die Buße im Neuen Testament und auch im Alten Testament, sie ist dazu da, uns dem lebendigen Gott zu dienen, uns wieder auf ihn auszurichten. Und deswegen brauchen auch alle Menschen die Buße. Wer Gott noch nicht kennt, er braucht eine Buße zum Leben. Und wer zu ihm kommt, ja, wer seinen Namen anruft, der wird gerettet werden. Wer ihn in sein Leben aufnimmt, der wird Leben empfangen, ewiges Leben, sagt die Schrift. Und diese Buße zum Leben, sie geht auch weiter. Ja, war auch letzte Woche gesagt, und wir brauchen immer wieder diese Wendung hin zum Herrn und auch, ja, dass wir unser Herz ihm geben, Buße tun und auch Leben erfahren. Das ist doch sehr kostbar, wenn wir so uns hingeben. Und wir haben auch diese Erwartung, dass wenn immer wir uns reinigen, dass wir dann auch in besonderer Weise den Zustrom des Lebens erfahren. Dass wenn wir einen Schritt auf den Herrn zumachen, Und oft ist es ja auch ein praktischer Schritt, dass wir auch ihm glauben, dass der Herr es bestätigt durch sein Leben, durch seine Versorgung, durch seine Kraft. Und das schätze ich an diesem Vers hier in Römer 12, Vers 1 auch. Es ist sehr praktisch, gell? Paulus sagt, wir sollen unsere Leiber geben. Ist das nicht erstaunlich für die, die diesen Sommer verreist waren, als wir darüber Gemeinschaft hatten, möchte ich vielleicht noch mal kurz in ein paar Sätzen wiederholen, wie kostbar dem Herrn unser Leib ist. Also natürlich die Gemeinde sein Leib, aber auch unser Leib als Einzelne. Ja, der Herr braucht ihn. Einerseits wissen wir natürlich, dass heute in unserem Leib noch nicht so viel verändert wird. Gell? Der Geist wird bei unserer Errettung wird wiedergeboren, er wird wieder lebendig, er wird gefüllt mit dem Leben Gottes. Und auch für unsere Seele haben wir Hoffnung, dass sie heute durch Christus, durch sein Wirken in uns verändert wird, dass unsere Seele Errettung erfährt, dass unser Denken nicht das alte Denken bleibt, dass unser Gefühl nicht umhergetrieben bleibt, sondern dass es durch den Herrn auch gerettet und gelenkt wird und auch unser Wille, dass der Herr unseren Willen rettet, dass er ihn ausrichtet auf seinen Willen. Aber gell, für den Leib, also für unseren Körper, da lesen wir nicht so viel Hoffnungsvolles. Da ist im Korintherbrief auch die Rede davon, dass er zerfällt. Aber was sagt er? Wenn unser äußerer Mensch verfällt, der innere wird doch von Tag zu Tag erneuert. Oder Römerbrief, Kapitel 8, da steht dort, dass der Geist unsere sterblichen Leiber lebendig macht. Also es gibt doch auch Hoffnung, dass der Geist eine durchschlagende Wirkung hat, die bis hinreicht, auch bis in unseren Leib. Und deswegen ist es hier auch geschrieben, dass wir unsere Leiber hingeben. Wenn wir nur unser Herz dem Herrn geben, dann ist es für uns manchmal noch ein bisschen theoretisch, gell? Ja, wir geben uns dem Herrn, aber naja, was wir so tun, das ist nochmal was anderes. Aber wir sehen eigentlich im Wort, es geht Hand in Hand, gell? Unser Leib ist dem Herrn sehr kostbar. Unsere praktische Hingabe, oft ist es auch unsere Zeit. Wo investieren wir sie oder wo sind wir? Was sagt Gott zu Adam? Wo bist du? Ja, manchmal ruft der Herr uns auch, wo bist du? Wo ist dein Leib? Er braucht unseren Leib. Und wir können uns immer wieder auch erinnern lassen, dort zu sein, wo der Herr uns haben möchte. Ganz praktisch uns ihm zu geben. Wohin zu gehen, wo er uns hinleitet. Die Versammlung, klar. Aber manchmal ist es auch zu jemand hinzugehen, zu besuchen. Oder zu dienen, praktisch zu dienen. Viele Dienste sind durch Hingehen geprägt. Und der Herr segne dieses Hingehen auch. Ja, wenn wir unseren Leib hinbringen, gibt der Herr auch seine Versorgung dazu. Wir sollen unsere Leiber geben zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Kann denn unser Leib überhaupt für etwas gut sein? Wir sagen ja oft, der Herr kann uns, so wie wir sind, gar nicht gebrauchen. Ja? Ich habe mit einem von den Kindern die letzte Zeit gelesen in Gideon und ich denke, viele von euch kennen diese Begebenheit. Die Midianiter waren eine schwere Plage für das Volk, haben sie bedrängt. Und dann hat der Herr dem Gideon gesagt, dass er sie bekämpfen soll und dem Volk wieder Raum und Sicherheit verschaffen. Und dann kamen die Soldaten zusammen. Und wenn man es rechnet, es waren 32.000 Soldaten. Gar nicht so viel eigentlich. Aber das Erste, was der Herr sagt, wer Furcht hat, der soll nach Hause gehen. Es ist nicht interessant. Jetzt reden wir heute über unsere Hingabe an unsere Leiber und dann lesen wir sowas. In Richter Kapitel 7, Vers 2. Und der Herr sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Also das wollte der Herr nicht. Er wollte diesen Sieg ihnen zeigen, dass er ihnen den Sieg gibt. Und so sieht man es dann auch weiterhin. Gell? Es sind dann 22.000 nach Hause gegangen und 10.000 übrig geblieben in Vers 3. Also nur noch weniger als ein Drittel war übrig. Und von diesen 10.000 gehen später dann nochmal 9.700 nach Hause. Und man könnte denken, Mensch, was soll denn das? Wie kann man denn einen Kampf führen und alle nach Hause schicken? Nicht alle. 300 sind geblieben. Und mit diesen 300 ist der Gideon dann hingezogen. Und ihr könnt es zu Hause lesen. Am Ende stehen diese 300 eigentlich, was den Kampf anbelangt, stehen sie da und sehen zu, wie der Herr den Sieg gibt. Das ist doch wunderbar, oder? Möchten wir das nicht auch erleben? Ich würde sagen, im Bild gesprochen, es muss, der ganze alte Mensch muss nach Hause. Der muss, da wo er hingehört, ins Grab, durch die Taufe begraben. Beendet ist er schon und dort soll er auch bleiben. Alles Menschliche, alle eigene Kraft, alles eigene Rühmen, es findet sein Ende. Und dann braucht der Herr aber doch die Menschen. Ja? Er hat den Sieg nicht vom Himmel fallen lassen. Er wollte, dass diese 300 hingehen. Und wir sollen auch so ermutigt sein, nicht auf die Zahl zu schauen, sondern auf den Herrn zu schauen. Der Herr, für ihn ist es nicht eine Frage der Zahl. Ihm sind die Menschenmassen nicht so wichtig. Es ist kostbar für alle, die der Herr hat, aber es ist nicht die große Zahl. Oder wie bei David und Goliath, es ist auch nicht die Stärke, es ist nicht der Größere, sondern was der Herr bestimmt hat, was er erwählt hat, das ist ihm kostbar. Und so möchte er heute den Sieg geben. Und in diesem Bewusstsein dienen wir auch. Manchmal, wenn wir dienen, dann sehen wir auch einen Mangel. Wir sehen einen Mangel an Dienenden vielleicht. Vielleicht dachten wir, wir sind zu zehnt und sind nur zu zweit. Naja, es ist schon mal mehr, als statt 32.000 nur noch 300 zu haben. Es ist nicht so schön, wenn man wenig ist beim Dienen. Das muss ich auch sagen. Und es ist eigentlich auch eine Ermutigung, dass wir alle teilhaben am Dienst. Es dient sich besser gemeinsam. Und wenn viele ein bisschen tragen, dann klappt es auch besser. Und wenn viele den Herrn in Anspruch nehmen, dann ist es ihm so kostbar. Aber doch dienen wir dann in dem Bewusstsein, Herr, es ist nicht unsere Kraft. Oft merken wir es ja auch selber, wenn es ein praktischer Dienst ist, wir können den eigentlich gar nicht so gut. Oder? Habt ihr das schon mal erfahren? Praktischer Dienst. Da hast du gedacht, naja, ob ich das wohl kann. Und dann wolltest du anfangen und dann, naja, gab es die eine oder andere Schwierigkeit. Manchmal ganz unerwarteter Art. Manchmal hat das Werkzeug gefehlt. Manchmal hat Weisheit gefehlt. Manchmal hat dies oder jenes gefehlt. Und ja, dann denkst du, ach, das Dienen. Aber wir dienen ja auch aus der Kraft, die er darreicht. Es hat vor kurzem auch jemand bezeugt, ja, eine Schwester, wie sie in so einer Situation zum Herrn geschrien hat. Und der Herr hat über die Wochen und Monate so viel Errettung gegeben. Und es ist eigentlich kostbar. Wenn unsere eigene Kraft, so wie wir gedacht haben, dass es gut funktionieren könnte, kommt zum Ende. Aber wir erfahren, wie der Herr auf wunderbare Weise Rettung gibt. Wie er auf wunderbare Weise hilft, dass der Dienst so gut getan werden kann. Wir hängen ab von ihm und wir hängen von seiner reichen Versorgung ab. Und der Herr, er braucht uns. Er braucht unsere Hingabe, er braucht unsere Buße, er braucht unseren Leib. In der Sommerkonferenz hat ein Bruder den Vers gebracht aus 1. Mose 2, Vers 5. Da war alles geschaffen, aber noch nicht alles. Ich soll lieber vorlesen als nacherzählen. 1. Mose 2, Vers 5. Noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Das hat mir gefallen. Er hat schon vieles vorbereitet und der Herr hat es auch noch vollendet. Aber er wollte, dass der Mensch, ja, dass er den Mensch schafft, aber dass dann dieser Mensch kommt, um den Erdboden zu bebauen. Der Herr, ja, er braucht den Menschen. Der Mensch, der bebaut. Der Mensch, der mit ihm zusammenwirkt. Der Mensch, der seinen Vorsatz hier auf der Erde erfüllt. Und so wie er bei Gideon keinen Sieg vom Himmel gab, sondern diese 300 gebraucht hat, so hat er hier auch den Menschen gebraucht und seinen Leib gebraucht. Gott braucht den Menschen. Er braucht nicht den alten Menschen, aber er braucht den Menschen, der gerettet ist und der im Geist mit ihm zusammenwirkt. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen zu den Versen im 2. Korinther kommen. Kapitel 5, Vers 9, sagt Paulus, wir eifern darum, dass wir ihm wohlgefallen. Das ist unser Eifer, dem Herrn wohl zu gefallen. Wozu sind wir hier? Wozu hat er uns gemacht? Natürlich, um den Erdboden zu bebauen, aber auch um ihm zu gefallen. Ist das nicht wunderbar? Wir Menschen können dem lebendigen Gott wohlgefallen. Ja, wir können ihm dienen, indem wir seinen Willen hier auf die Erde bringen. Sei es im Gebet, dass wir beten, Herr, dein Wille geschehe, Herr, dein Reich komme. Deswegen ist die Gebetsversammlung so wichtig. Ja, in diesem Zusammenhang war auch der Sommerkonferenz das Wort über 1. Mose. Der Herr braucht Menschen, die beten. Menschen, die einstehen, sein Wille hier auf der Erde kommt. Aber er braucht auch Menschen, die sich ihm geben, die ihren Leib geben. Denn wir müssen alle offenbar werden, Vers 10, vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder den Lohn empfängt für das, was er durch den Leib getan hat, es sei gut oder böse. Was wir durch den Leib getan haben. Einerseits wissen wir, es soll im Geist geschehen. Gell? Und was nicht im Geist geschieht, was nicht in der Neuheit des Lebens geschieht, das wissen wir auch, das hat wenig bis keinen Wert vor dem Herrn. Gell? Es soll durch seinen Geist geschehen. Und doch sagt er hier, dass wir Lohn empfangen für das, was wir durch den Leib getan haben. Also, unser Leib ist dem Herrn kostbar. Unser Kommen ist dem Herrn kostbar. Unser Kommen zum Dienen, unser Kommen zur Versammlung. Es ist dem Herrn kostbar und es hat eine Belohnung. Das ist wunderbar. Es wird ein jeder Lohn empfangen für das, was er durch den Leib getan hat. Ja, das wollen wir doch. Lohn empfangen. Kein Dienst, den wir tun im Herrn, ist ohne Lohn. Ich denke, das können wir alle bezeugen, dass der Herr oft schon beim Dienen uns reichlich versorgt. Aber auch für das kommende Zeitalter hat der Herr einen Lohn bestimmt oder eine Belohnung, wie er an anderer Stelle sagt. Dieser Lohn ist ihm und soll auch uns so kostbar sein, gell? Wir haben gelesen, ja, dass allerlei Dinge, die dem Herrn nicht gefallen und die Unreinheit, die Unheiligkeit, die führt ins Gericht. Aber nicht nur die Unreinheit und die Unheiligkeit, sondern er spricht dann im gleichen Zusammenhang sogar von der Habsucht. Diese Sucht des alten Menschen zu haben, noch und noch und noch. Ja, von einem ist dies, von anderen jenes. Muss der Herr uns Licht geben und manches brauchen wir auch. Und der Herr muss uns auch Licht geben, was wir nicht brauchen. Aber was wir vor allem brauchen, ist auch eine Wertschätzung für unseren Lohn. Ja, für unser Erbteil. Für unser Teil, was wir haben, wie heute schon erwähnt wurde, gesagt wurde, wir wollen diesen Lohn empfangen. Und der Herr lässt sich nicht beschenken. Der Herr wird uns reichlich belohnen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig Lohn empfangen oder wir haben umsonst gedient, kann man es dem Herrn auch mal sagen. Herr, du bist auch mein Belohner und du bist auch mein Lohn. Ich möchte dich gern sehen. Ja, manchmal betet es jemand und dann gibt es auch Zeugnisse, wie der Herr sich offenbart und einen kleinen Vorgeschmack gibt auf diesen Lohn. Wir sollen es nicht geringschätzen. Wir werden Lohn empfangen für das, was wir durch den Leib getan haben, es sei gut oder böse. Der Herr belohnt unsere Hingabe. Und der Herr zeigt uns auch immer wieder, es ist eine wohlangenehme Zeit. Eine Zeit, wo wir auch merken, der Herr versorgt. 2. Korinther 6, Vers 2, ich habe dich zu einer angenehmen Zeit erhört und habe dir einen Tag der Errettung geholfen. Siehe, jetzt ist eine wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist ein Tag der Errettung. Wir brauchen auch einen Blick dafür, dass jetzt die Zeit ist, wo der Herr hilft, wo er rettet. Eine Zeit, die wohlangenehm ist. Manchmal merken wir es, wir waren in dieser Woche zusammen mit ein paar Geschwistern und wir hatten wirklich Grund, dem Herrn zu danken, weil er so wunderbar gewirkt hat. Das ist sehr kostbar, nicht weil es ein Mensch getan hat, sondern weil der Herr gewirkt hat. Das ist wunderbar. Und wo wir es nicht sehen, können wir dem Herrn auch sagen, Herr, öffne mir die Augen. Lass mich sehen, diese wohlangenehme Zeit. Lass mich sehen, jetzt ist ein Tag der Errettung. Und was danach kommt, zeigt, dass Paulus und die Brüder eine starke Übung hatten, über das Sichtbare hinauszuschauen. Das sagt dann Vers 3, wir geben ihnen nichts, irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht geschmäht wird. Vielmehr erweisen wir uns in allen Dingen als Diener Gottes. Ist das nicht wunderbar? In allen Dingen als Diener Gottes. Auch in vielem Ausharren, in Drangsalen, in Nöten, in Bedrängnissen, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Mühen, in Wachen und im Fasten. Es ist nicht so das, was man sich als wohlangenehme Zeit vorstellt, gell? Vielleicht haben auch manche gespottet. Vielleicht haben auch manche gesagt, guck mal, der Paulus, was der durchmacht. Ob der wohl wirklich an der richtigen Stelle dient. Vielleicht, wir wissen es nicht. Man sieht im 2. Korintherbrief immer wieder, dass es da Menschen gab, die haben irgendwie auch eine Arbeit getan. Aber ein menschliches Werk, ein sehr äußerliches Werk. Und vielleicht saß äußerlich gesehen auch besser aus. Aber Paulus, er hat hindurchschauen können, gell? Er hat gesehen, dass er in all dem dem Herrn treu sein kann. Vers 6 sieht man auch, dass er viel vom Herrn gewonnen hat, gell? In Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, in Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Das ist wunderbar, ja? Ja, da gab es Bedrängnis, gab es Dinge, die waren nicht so positiv, aber er hat den Herrn erfahren. Die Reinheit des Herrn, die Heiligkeit, seine Langmut. Für was braucht man Langmut? Für Dinge, die nicht so schnell sind, gell? Es zeigt, es gab auch Dinge, die haben Ausharren gebraucht. Die waren nicht von heute auf morgen. Manchmal hört der Herr unsere Gebete von heute auf morgen und das ist echt erstaunlich. Und manchmal ist auch Langmut, Ausharren, ungeheuchelte Liebe gefragt. Und der Herr reicht es uns alles dar. In der Kraft Gottes. Lob den Herrn für die reiche Versorgung mit seinem Geist. So, ich will an der Stelle aufhören, aber wir dienen ihm heilig und lebendig. Nicht in uns selbst, sondern in seiner reichen Versorgung im Leben und auch in seiner Heiligkeit. Und dann können wir auch seinen reichen Segen erwarten. Lob den Herrn.
Ich ermahne euch nun, Brüder, durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer. Gott wohlgefällig, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Lebendig und heilig, das geht zusammen. Der Herr ist so ausgeglichen, der macht uns lebendig und macht uns heilig. Wenn wir zu ihm kommen, wir merken immer, wir empfangen Leben. Aber der Herr heiligt uns auch. Wenn wir dem Herrn dienen, es soll auch zum Ausdruck kommen, dass wir heilig sind und lebendig sind und dass die Menschen das auch erkennen. Wir sind lebendig, aber wir sind anders. Irgendwie, das berührt mich. Und dann dieser Vers von 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit denn jeder den Lohn empfängt für das, was er durch den Leib getan hat, es sei gut oder böse. Gut ist, wenn wir unser Leben immer wieder mal vom Herrn beleuchten lassen. Ja, was ist nützlich, was ist unnütz? Auch irgendwie auch diese gesunde Furcht auch haben, dass wir auch für diese Dinge Rechenschaft ablegen müssen, ja. Dass der Herr uns auch frei macht von den Dingen, die unnütz sind.
Gerade in der Hochversammlung, 2. Korinther 6, und es ist wirklich kostbar. Da heißt es gleich im ersten Vers, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfanget. Durch unsere Wiedergeburt haben wir die Gnade Gottes empfangen, Gott zu dienen. Ja, das war wirklich eine angenehme Zeit, ein Tag der Errettung. Ja, müssen wir das Bewusstsein haben, wir sind Diener Gottes. Und der Herr hat jedem von uns einen Dienst anvertraut. Und er muss uns wirklich offenbaren, was wir für einen Dienst von ihm empfangen haben. Dann heißt es weiter in Vers 3, indem wir in keiner Sache irgendeinen Anstoß geben, auf dass der Dienst nicht verlästert werde. In Vers 4, sondern in allem uns erweisen als Diener Gottes. Ja, das ist wunderbar, wie der Paulus hier trotz allen Schwierigkeiten aufzählt, die es durch den Dienst gegeben hat, trotzdem immer bewusst war, dass er ein Diener Gottes ist und in allem wirklich auch dem Herrn folgen wollte, damit es in keiner Sache irgendeinen Anstoß gibt, dass dieser Dienst, der von Gott gegeben ist, nicht verlästert wird. Ja, und das ist wirklich kostbar. Kostbar, so zu dienen. So zu dienen in dem Bewusstsein, Herr, wird ihnen nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft, die der Herr darreicht. Ja, und wir sind, es hat mich auch so berührt, wir sind seine Werkzeuge. Wenn er uns in die Hand nimmt und dann hat das Werkzeug wirklich seine Funktion, für das es bestimmt ist. Und so ist es auch, soll es auch bei uns sein. Wo sollen dem Herrn wirklich die Initiative überlassen? Und dass er uns gebrauchen kann, wie er will, lobt den Herrn.
Die Woche gut gelesen auch. Und da bin ich über einen Vers gestolpert. Ruth 4, da heißt es in Vers 12, und dein Haus werde wie das Haus Peres, den die Tama dem Juda gebar, durch die Nachkommen, die dir der Herr geben wird von dieser jungen Frau. Und vorher heißt es noch, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Sei stark in Ephrata und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. Da habe ich doch gedacht, Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben, zwei Frauen. Und im Zusammenhang heute mit der Botschaft, da habe ich so viel Licht bekommen, ja. Diese Moabiterin Ruth, gell, die entschieden hat, ja, dein Volk, Naomi, dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Das hat sie entschieden als eine, die nicht von Gottes Volk war. Und sie hat sich gewendet. Da, wo du hingehst, da gehe ich hin. Und da halte ich mich zu dir und ich bleibe in dem Land, auch wenn ich da eine Fremde bin. Das war ja alles ihre Entscheidung mit dem Herrn, ja. Sie hatte diesen Geschmack. Aber es blieb nicht bei der Entscheidung. Sie ging zurück in dieses Land und dann muss sie ja auch leben in dem Land, ja. Und sie sagt zu ihrer Schwiegermutter, lass mich auf das Feld gehen und arbeiten. Da ist mir noch nie aufgefallen, dass sie von sich entscheidet, lass mich auf das Feld gehen und arbeiten. Ist natürlich, sie muss ja auch von was leben, aber, und sie bekommt natürlich Körner. Ja, und der Herr ist mit ihr. Sie sagt sogar in einem Vers dort, vielleicht finde ich Gnade bei einem. Und bei dem Herrn finden wir immer Gnade, wenn wir hingehen, ja, und sammeln gehen, ja. Egal in welcher Hinsicht, aber es ist immer in Hinsicht auf den Herrn und seinen Vorsatz. Und sie bekommt die Körner, sie wird selber satt nach viel Arbeit, ganzen Tag auf dem Feld und es waren ja nur Körner. Aber ihre Schwiegermutter wird satt und sie geht den Weg weiter. Und er sagt dann sogar, halte dich zu meinen Schnittern, ja, sagt der Boas ja zu ihr, geh nicht auf ein anderes Feld, renne nicht den anderen nach. Ja, sondern hier, bleib hier, wo du satt geworden bist, ja, und arbeite da weiter. Und schließlich kommt es dann doch tatsächlich zu dieser Hochzeit, ja. Und dann sagen die Nachbarinnen zu der Ruth in Kapitel 4, ab 13, so nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward und sie gebar einen Sohn. Und da sprechen die Frauen zu der Naomi, die Nachbarinnen, ja, die vom Volk Gottes schon waren vorher. Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hatte. Dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren. Und die ist dir mehr wert als 7 Söhne. Das ist nicht das Einzige, sondern die haben das gesehen, ja. Die haben drüber hinausgeblickt, ja. Und dann haben sie weitergesagt und ihre Nachbarin gaben ihm einen Namen und sprachen, Naomi ist ein Sohn geboren und sie nannten eigentlich nicht der Naomi, sondern der Ruth, ja. Und nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist, also der Großvater. Das geht weit über die Sicht der Naomi und der Ruth hinaus, ja. Denn das macht nachher das Reich Gottes aus. David herrscht über Israel, ja, und vergrößert dieses Reich, ja, und kämpft für den Herrn. Das ist zu kostbar. Wenn wir das sehen, im Blick auf ihm dienen, lebendig, heilig, Gott wohlgefällig, mit einer Buße zum Leben, also dann haben wir nur ein herrliches Gemeindeleben jetzt schon. Und für die Zukunft eine große Belohnung. Lob den Herrn.
Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Amen. Also ich bin dein sehr großer Lohn. Und Offenbarung 22,12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sind. Amen.
Kleiner Vers, der mich schon vor einiger Zeit sehr angesprochen hat. Im Kolosserbrief am Ende. Der Kolosserbrief zeigt so eine hohe Vision von Christus, unser Leben, von seinem Leib. Wunderbare Beschreibung. Und endet dann ganz zum Schluss mit einem fast überraschenden kleinen Vers. Da schreibt Paulus noch in Kapitel 4, Vers 17 und sagt dem Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst oder bis zum Schluss ausführst. Das ist so gut. Wir sehen, der Herr baut die Gemeinde, hat ein wunderbares Werk und trotzdem ist der Dienst von jedem kleinen Bruder, kleine Schwester wichtig dafür, damit dieses Werk ausgeführt werden kann. Wir können nicht alles tun, jeder von uns hat seine besonderen Begabungen, Fähigkeiten, aber der Herr sucht solche, die treu sind und die den kleinen Dienst, den er uns anvertraut hat, mit Ausdauer, mit Liebe bis zum Ende auch tun. Lob den Herrn, Geschwister, jeder von uns kann da einen Anteil haben.
Dass wir vom Herrn so viel empfangen, auch um ihm zu dienen. Und ich habe da nur einen Vers genannt, der mir im Sinn war, wusste aber nicht, wo er steht. Habe ihn dann aber gefunden, den will ich jetzt noch vorlesen. Passt jetzt gerade. Und zwar 4. Mose 18, Vers 7 wird zu Levi gesagt. Du aber und deine Söhne mit dir, ihr sollt Acht haben, also auch Acht haben, auf euer Priesteramt, denn euer Priesteramt gebe ich euch zum Geschenk. Das ist eine sehr schöne Formulierung, dass der Dienst uns vom Herrn als Geschenk gegeben ist, nicht als Last, sondern als Geschenk und als Vorrecht, denn dann heißt es, wenn ein Fremder sich naht, so soll er sterben. Also das ist schon ein Vorrecht, wenn wir dieses Geschenk erkennen und dankbar annehmen und darauf auch Acht haben.
Titus 2, Vers 14. Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, eifrig in guten Werken. Das sucht unser Herr, ja, dass ein Volk da ist, das eifrig ist in guten Werken. Das eifrig in guten Werken kommt dann noch an zwei weiteren Stellen in 3, Vers 8. Es sollen die, die an Gott geglaubt haben, sich guter Werke befleißigen. 3, 14, auch die unsrigen sollen lernen, sich guter Werke zu befleißigen, um nicht unfruchtbar zu sein. Der Herr hat solch ein Verlangen, das, was er in uns hineingegeben hat, dass es auch eine Auswirkung hat in unserem praktischen Leben. Dass nicht nur wir in unserem Herzen glauben, sondern dass es auch sichtbar wird, dass da ein Dienst daraus entsteht, eine Hingabe, etwas Positives, wo du anderen Menschen in der Gemeinde oder auch sonst wo einfach etwas zeigst daraus. Der Herr will auch solch einen Eifer in unser Herz legen, dass wir ihm wohlgefallen, ja, uns guter Werke zu befleißigen, die unserem Gott gefallen. Amen.
Wir beenden die Versammlung. Ich will nur noch sagen, auch von unserer Hausversammlung ist ein ganz anderes Thema, aber finde ich, passt doch ganz gut. Das ist der Noah. Der Noah, der hat Gnade gefunden vor Gott und der hat Weisung empfangen von dem, was man noch nicht sah. Das steht im Hebräerbrief in Kapitel 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte. Von Furcht bewegt, die Arche zur Rettung seines Hauses. Also ich finde das sehr wichtig, wir brauchen alle und wir haben alle auch eine göttliche Weisung empfangen vom Vorsatz des Herrn, von seinem Willen, dass er seine Gemeinde bauen möchte. Aber das ist nicht nur ein Verständnis oder ein Wissen und etwas Gelehrtes. Sicherlich gibt es Lehre in der Schrift darüber, aber das Wichtige ist, eine göttliche Weisung darüber zu empfangen und dann dieser Verheißung gehorsam zu sein. Das heißt, er war gehorsam da. Und in diesem Text kommt raus, dass es 100 Jahre gebraucht hat, die Arche zu bauen. Gut, damals gab es andere Zeitverhältnisse und Lebenszeitspannen, aber es hat eine gute Zeit gedauert. Und es war nichts zu sehen. Und bestimmt haben andere das nicht so toll gefunden oder auch Bemerkungen darüber gemacht. Aber Noah hat das getan, was Gott ihm gesagt hatte. Das heißt, mehrmals, Noah tat, was Gott ihm gesagt hatte. Und er tat nicht mehr und er tat nicht weniger. Ich habe ein Foto gesehen, hat jemand versucht, eine Nachbildung einer Arche zu bauen. Aber da kamen menschliche Elemente mit rein. Vorne war das doch so ein halber Bug, irgendwie ein bisschen spitz gemacht. Und in der Schrift steht, es soll ein Dach machen. Und da war natürlich auch auf der Arche oben, wenn man sich so vorstellt, ein Oberdeck und dann ein schönes Dach drüber. Aber nach der Schrift und nach den Maßen war es eigentlich ein Kasten. Und es ist das gleiche Wort wie bei Mose, der in ein Kästchen gelegt worden ist. Und dieses Wort Dach ist nicht klar zu übersetzen. Oh, so viele Geheimnisse. So ist es mit der Gemeinde. Auch heißt es da, er soll Gopherholz nehmen. Luther übersetzt Tannenholz. Aber es steht da Gopherholz. Und bis heute weiß niemand, was das für ein Holz ist. Das ist ein besonderes Holz. Das gibt's nur vom Herrn. Und es ist nur das Holz, das die Arche baut. Ah, das ist wunderbar. Und er soll da einen Kasten machen und Kammern drin. Und bei Kammern denken wir immer so an Abteile da. So alles gut strukturiert. Aber das hebräische Wort bedeutet Nest. In der Arche gibt es Nester. Lob den Herrn. Für jeden ein Nest. Ich habe ein Nest gefunden. Lob den Herrn. Aber na gut, das Nest war dann erst fertig, als die Tiere rein sind. Manchmal kommt uns die Gemeinde vielleicht nicht wie ein Nest vor, aber wir folgen der Weisung, die uns Gott gegeben hat. Wir lassen nicht nach in unserem Dienen. Wir lassen nicht nach im Aufbauen. Und noch ein Vers dazu aus Petrus, gell? 1. Petrus 3, Vers 20. Als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete. Das heißt, Gott hat in Langmut abgewartet. Es ist die Langmut Gottes. Es hätte auch vielleicht weniger Jahre brauchen können, aber Gott, seine Langmut, hat gewartet. Während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das in acht Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. So lobt den Herrn, das soll unsere Ermutigung sein. Wir bauen weiter. Wir lassen uns nicht entmutigen durch Umstände. Wir schauen über Befindlichkeiten hinweg. Wir folgen dem, was Gott uns in seinem Wort durch den Geist offenbart hat. Und dienen weiter in Heiligkeit und in Reinheit.
Das Lied 258 mitgeben, vielleicht zu Hause oder in Gemeinschaft, darin das berühren, was wir heute gehört haben. Und zwar Vers 4 heißt, deines Rufs stets gewärtig, stets zum Dienst ich dir bereit. Lob den Herrn.